Wir werden es nicht mehr schaffen, alle rauszuholen, hat der Außenminister Heiko Maas gesagt. Die Zustände in Kabul, in Afghanistan bleiben chaotisch und auch dramatisch. Heute gab es im Bundestag eine Regierungserklärung und Aussprache. Da schauen wir natürlich drauf. Außerdem sprechen wir mit einer Journalistin, nennen Sie es lebensmüde oder nennen Sie es mutig, die heute in Kabul gelandet ist, um von dort zu berichten. Wir haben den deutschen Sprecher des UNHCR im Interview, der uns über Ausmaß und Wege der afghanischen Flüchtlinge informiert und schauen dann, wie realistisch überhaupt eine Wiederholung von 2015 ist. Nicht wenige Politiker haben ja davor gewarnt. Und abschließend, wenn Sie so lange durchhalten, was ich hoffe, reden wir über die deutsche Rolle in Europa, über das schwache Europa, vor allem militärisch, und wie sehr wir uns weiterhin von Amerika abhängig machen sollten. Hallo und herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 25. August. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir mit dem UNHCR sprechen, fragen, wie eigentlich unsere künftige Flüchtlingspolitik aussehen soll, versuchen wir erstmal zu ergründen, wie eigentlich gerade die Lage in Afghanistan ist, vor Ort in Kabul am Flughafen. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe mich auch gewundert, es gibt Menschen, Journalisten, die nicht raus, sondern reinfliegen. Die freie Journalistin Stefanie Glinski, die auch für die FAZ schreibt, die ist heute auf eigene Faust nach Kabul geflogen, inzwischen auch gelandet und hoffentlich jetzt auch bei uns am Telefon und gut zu verstehen. Hallo Stefanie Glinski, haben wir eine Verbindung?
Hallo, ja, genau.
Zunächst gebe ich Ihnen mal ein bisschen salopp die Reaktion meiner Kolleginnen weiter, die gehört haben, dass Sie nach Kabul fliegen. Die haben gefragt, sind Sie lebensmüde?
lebensmüde würde ich nicht sagen. Ich habe 3 Jahre lang hier in Kabul gewohnt, wohne auch immer noch weiter in Kabul und war aber zufällig zu der Zeit, als die Taliban Kabul übernommen hat, letzten Sonntag, nicht in Afghanistan. Deswegen habe ich nach der schnellsten Möglichkeit gesucht, wieder zurückzufliegen. Und da hat sich heute zum ersten Mal die Möglichkeit angeboten, mit dem katarischen Militär hinzufliegen.
Ich muss auch dazu sagen, dass Sie das natürlich nicht im Auftrag der FAZ tun. Nicht, dass da einer auf die Idee kommt, wir würden Menschen dahin schicken. Frau Glinski, was ist Ihr Plan? Was wollen Sie die nächsten Stunden, Tage dort herausfinden und tun?
Ja, zunächst bin ich erstmal am Flughafen, wo ich auch jetzt schon mittlerweile den ganzen Tag verbracht habe. Es ist ziemlich schwer, hier vom Flughafen wegzukommen. Es gibt ziemlich viele Sicherheitsbeschränkungen, die es uns nicht erlauben, den Flughafen zu verlassen. Das bedeutet, wir sind bis jetzt immer noch hier mit 4, meine ich, 13 Journalisten, die ebenfalls wie ich auch hier nach Afghanistan geflogen sind. Das ist jetzt schon der 2. Flug mit Journalisten, der in den letzten Tagen in Kabul angekommen ist, mit Leuten, mit Journalisten, die wieder zurück nach Kabul, wieder zurück nach Afghanistan gegangen sind. Mein Plan für die nächsten Tage, heute war ich, wie gesagt, am Flughafen, habe mir die Situation angeguckt, habe mich mit Menschen unterhalten. Der Plan für heute ist, noch rauszugehen und nach Hause zu gehen, in meine Wohnung, und dann in den nächsten Tagen, Wochen zu sehen, wie sich Kabul verändert hat. Das letzte Mal, als ich hier war, vor einigen Wochen, hatte die Taliban Kabul noch nicht übernommen. Die Situation war komplett anders. Meine Freunde waren immer noch in der Stadt. Das Ganze ist jetzt anders. Die meisten Menschen, mit denen ich viel Zeit verbracht hatte, sind jetzt weg. Die sind in den letzten Tagen geflohen. Es ist also ein ganz anderes Kabul. Für mich ist das wichtig zu sehen. Und natürlich möchte ich auch berichten, wie sich die Lage verändert hat über die letzten Jahre, besonders die letzte Woche, und wie die Leute mit der Taliban umgehen.
Wie ist denn die Situation aktuell am Flughafen? Ich meine, wir alle haben wirklich erschreckende, menschenunwürdige, furchtbare Bilder im Kopf. Als Sie heute gelandet sind und die Stunden, die Sie da jetzt verbracht haben, herrscht immer noch das gleiche Chaos, der gleiche Wahnsinn, wie wir das aus den vergangenen Tagen auf diesen furchtbaren Bildern gesehen haben?
Also ich muss sagen, im Flughafen, also direkt bei der Landebahn, ist es eigentlich sehr geordnet. Die Leute werden mit dem Bus gebracht. Die Leute kommen ja von draußen. Draußen ist ja das gesamte Chaos, wo sich Tausende von Menschen versuchen, durch die Türen des Flughafens zu drängeln, an den Soldaten vorbei, irgendwie reinzukommen, irgendwie wegzukommen aus Kabul, aus Afghanistan. Das heißt, das Chaos draußen herrscht weiter. Gleichzeitig hat sich die Situation drinnen im Flughafen sehr verbessert. Die Leute kommen, wie gesagt, mit einem Bus. Die werden vom äußeren Tor bis zur Landebahn gebracht, werden dann hier registriert, bekommen so ein Armband mit einer Registrierungsnummer. Das geht alles sehr geordnet zu. Aber natürlich herrscht ganz, ganz, ganz viel Trauer, viele Tränen. Die Menschen sind traurig. Die Menschen wollen ihr Land natürlich nicht verlassen.
Haben Sie schon Menschen sprechen können, die es jetzt in den Flughafen geschafft haben? Haben Sie einen ersten Überblick? Was erzählen die, was draußen los ist?
Ja, ich habe mit ziemlich vielen Menschen gesprochen, die jetzt hier im Flughafen sind und die heute auch schon abgeflogen sind. Draußen das pure Chaos, das ist das, was mir die Menschen erzählen. Ich habe mit einer Mutter gesprochen, die meinte, sie ist jetzt reingekommen, war mit ihrer Mutter und ihrem Vater und ihrem Mann da, hat es in den Flughafen geschafft, allerdings hat es ihre Mutter nicht geschafft und ihre Mutter hatte ihre zwei Kinder getragen. Das heißt, diese Frau ist jetzt im Flughafen und auf dem Weg in die USA und hat ihre zwei Kinder nicht mit sich, einen kleinen Jungen, ein kleines Mädchen. Die hatte die beiden Pässe dabei, hat sehr geweint, wo sind meine Kinder, wann kommen meine Kinder hier rein? Natürlich weiß sie nicht, wann die Kinder hier reinkommen werden, heute Morgen oder überhaupt. Die US-Soldaten erzählen mir, dass es solche Fälle jeden Tag gibt und ganz viele davon. Daran sieht man einfach, dass draußen wirklich noch das pure Chaos herrscht. Drinnen haben die Leute natürlich ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Also die meisten Menschen fliehen, weil sie natürlich Angst haben vor der Taliban, vor der Übernahme der Taliban. Wie wird Afghanistan aussehen? Wird das ähnlich sein wie 1996 bis 2001? Das sind Fragen, das sind Ängste, die Menschen haben. Ich habe ein kleines Mädchen gesprochen, die war 10 Jahre alt. Also ich spreche eben auch Dari und habe dann direkt mit ihr gesprochen und habe sie gefragt, was machst du, wohin gehst du? Und sie hat mir erzählt, sie geht nach Kandahar, also in den Süden Afghanistans. Und das war irgendwie so eine Realisation, dass die Familien ihren Kindern es praktisch nicht mal übers Herz gebracht haben zu sagen, wir gehen jetzt mit einem Koffer, wir verlassen jetzt unser Zuhause, unsere Heimat für immer oder für ziemlich lange Zeit.
Ja, hier wird von Bundeswehr und Experten gesagt, auch der Außenminister Heiko Maas hat gesagt, man wird wohl nur noch wenige Tage Zeit haben, überhaupt Leute auszufliegen. Es werden auch nicht alle rausgeholt werden können. Wie ist da Ihr Eindruck?
Ja, definitiv, das ist auch mein Eindruck. Die Amerikaner wollen ja hier schon in den nächsten Tagen raus.
Der 31. August ist der Stichtag.
Genau, der 31. ist der Stichtag, aber eigentlich ist es geplant, dass die Streitkräfte schon vorher abziehen. Was natürlich auch geplant ist, ist, jegliche Sachen zu zerstören, die Amerikaner hier angebracht haben, die sie den Taliban praktisch nicht überlassen wollen. Das heißt, es ist noch ziemlich, ziemlich viel Arbeit zu tun. Das bedeutet, die Türen des Flughafens werden zumachen in den nächsten Tagen, definitiv vor dem 31. August. Und ganz, ganz, ganz viele Menschen versuchen jetzt noch so schnell wie möglich in den Flughafen reinzukommen. Und ganz viele von diesen Menschen haben natürlich dieses SIV, dieses Special Immigrant Visa, andere Möglichkeiten, haben eigentlich auch die richtigen Dokumente, um Afghanistan zu verlassen. Und auch diese Menschen werden sicherlich nicht alles schaffen, bevor die Türen des Flughafens schließen, hier reinzukommen.
Stefanie Glinski, vielen Dank für die Eindrücke vom Flughafen in Kabul. Und ich muss ganz ehrlich sagen, passen Sie bitte gut auf sich auf.
Ja, danke schön. Und das werde ich machen.
Es herrscht also weiterhin absolutes Chaos und Verzweiflung in Afghanistan. Und dennoch führen wir hier in Europa schon die Diskussion, wer wie viele Flüchtlinge aufnehmen kann und will. Wie da die Positionen der deutschen Parteien sind, ist ja auch nicht ganz unwichtig für ihre Entscheidung bei der Bundestagswahl. Das besprechen wir gleich mit Helene Bubrowski. Zuerst aber wollen wir versuchen, überhaupt mal das Ausmaß der Not und der Menschen im Land zu greifen und die Frage zu beantworten, ob da in diesen Tagen und der nächsten Zeit überhaupt jemand rauskommt, über dessen Aufnahme wir uns dann hier ernsthaft Gedanken machen müssten. Darüber sprechen wir jetzt mit einem Vertreter des UNHCR, einer Unterorganisation der UNO, der Vereinten Nationen, die für den Schutz von Flüchtlingen sich einsetzt und humanitäre Hilfe leistet. Hallo, Chris Melzer.
Hallo.
Herr Melzer, Sie sind Sprecher des UNHCR in Deutschland. Wie nah sind Sie an der Situation in Afghanistan? Haben Sie da noch Mitarbeiter vor Ort?
Ja, absolut. Wir sind nach wie vor im Land mit mehreren hundert Mitarbeitern, internationale und nationale Mitarbeiter von UNHCR. Und wir wollen auch nicht gehen. Wir werden ja immer wieder gefragt, wann werdet ihr denn jetzt ausgeflogen? Und wir sagen natürlich hoffentlich gar nicht, denn die Feuerwehr läuft ja nicht weg, wenn es brennt, sondern ganz im Gegenteil, sie läuft hin. Und das gilt auch so ein bisschen für uns. Wir sind seit vielen Jahrzehnten in Afghanistan aktiv und wir werden es hoffentlich auch noch bleiben eine Weile.
Was machen die UNHCR-Mitarbeiter gerade vor Ort? Was lassen die Taliban sie überhaupt machen?
Also die Taliban lassen uns einigermaßen gewähren, weil sie wissen, dass wir eine humanitäre Organisation sind dort, weil sie wissen, dass wir die Flüchtlinge schon, wie gesagt, seit langer Zeit versorgen. Und die Taliban haben ja schon mal Afghanistan regiert und auch zu der Zeit ist UNHCR nicht abgehauen. Die wissen also, was sie von uns quasi zu erwarten haben. Auf der anderen Seite ist aber natürlich UNHCR nicht nur eine Hilfsorganisation, sondern wir sind auch eine politische Organisation und deshalb sind wir zum Beispiel in Nachbarländern auch aktiv, werben dafür, dass dort Flüchtlinge aufgenommen werden, wenn sie dann kommen sollten. Und wir werden uns natürlich auch in Afghanistan selbst für den Schutz von Flüchtlingen einsetzen, auch politisch.
Lassen Sie uns über die Afghanen reden und Afghaninnen, über die Menschen, die sich nicht mehr sicher fühlen, die schon jetzt über eine Flucht nachdenken oder schon auf der Flucht sind. Haben Sie in etwa eine Zahl für uns? Wie viele sind das?
Ja, also es sind in Afghanistan etwa 3,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Ich habe ja gerade gesagt, in Afghanistan, denn die eigentliche Tragödie spielt sich tatsächlich im Land selbst ab. Es hat bis zum Jahresanfang hat es schon etwa 2,9 Millionen Binnenvertriebene in Afghanistan gegeben. Also wie gesagt, Afghanen, die im eigenen Land auf der Flucht sind. Mit der Offensive der Taliban hat sich diese Zahl noch erhöht auf jetzt etwa 3,5 Millionen. Und das ist auch die eigentliche Herausforderung. Diesen Menschen müssen wir helfen. Die Zahl der Afghanen, die das Land verlassen haben, die also damit auch im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention Flüchtlinge sind, die ist recht klein. Nun ist natürlich jeder einer zu viel, das ist klar. Aber tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Grenzüberschreitung sehr, sehr gering ist. Da sprechen wir von wenigen Tausend.
Okay, weil das Land wie ein Kessel ist, topologisch oder geografisch, um eben über Land Grenzen zu erreichen, muss man über sehr hohe Berge, da warten auch Taliban. Hier hört man immer wieder, der Luftweg ist eigentlich der einzige Weg raus. Wissen Sie, ob Menschen gerade überhaupt versuchen, über Land, über die Berge Afghanistan zu verlassen?
Das versuchen sie durchaus, aber wie Sie schon gesagt haben, die Taliban kontrollieren in der Regel die wenigen Wege, die es dort gibt. Auf der anderen Seite kann man so ein bergiges Land natürlich nicht komplett abschotten. Deshalb gibt es durchaus Menschen, die in die Nachbarländer, die nach Tadschikistan und vor allen Dingen nach Iran und Pakistan kommen. Aber wie gesagt, da sprechen wir von eher kleinen Zahlen. Die meisten Afghanen wollen in Afghanistan bleiben. Das beobachten wir im Grunde seit den letzten 40 Jahren schon, dass selbst die, die das Land verlassen haben, in unmittelbarer Umgebung bleiben. Und wie gesagt, 3,5 Millionen Binnenvertriebene, also Menschen, die eben im eigenen Land auf der Flucht sind und hoffen, schnell wieder nach Hause zurückkehren zu können.
Sie arbeiten ja auch eng mit anderen Organisationen zusammen, zum Beispiel mit der Welthungerhilfe. Man liest inzwischen, dass in der Theorie auch eine Hungerkatastrophe droht im Land. Was sind da Ihre Informationen?
Ja, das Problem ist natürlich zum einen, wenn es Vertriebene gibt und da sind Bauern drunter, dann können die den Acker zu Hause nicht bestellen. Und damit ist natürlich dann schon mal auch längerfristig ein Problem geschaffen. Zum Zweiten sind viele Versorgungswege einfach momentan unpassierbar. Versorgungswege aus dem Ausland, aber eben natürlich auch innerhalb des Landes. Es ist eben nicht einfach so, dass da ein 30-Tonner auf einer Autobahn fährt, sondern es sind oftmals schlechte Straßen und wenn die dann eben auch noch unpassierbar sind oder durch Checkpoints blockiert werden, dann ist da natürlich ein weiteres Versorgungsproblem aufgetreten. Und natürlich sind durch die Taliban jetzt auch einige Strukturen, die in den letzten 20 Jahren geschaffen wurden, zerstört oder zumindest gestört.
Wir haben derzeit einen FAZ-Korrespondenten an der iranisch-türkischen Grenze, Christoph Erhardt, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, wie viele Afghanen sich in Iran aufhalten und von dort aus über die Türkei nach Europa wollen.
Die afghanischen Flüchtlinge, die ich hier getroffen habe, also die Neuankömmlinge, sind vor anderthalb bis zwei Monaten aufgebrochen, weil sie eine Ahnung hatten, dass die Taliban das ganze Land überrennen werden. Die Leute müssen durch Iran durch, das in der Regel zu Fuß. Und das dauert bis zu einem Monat. Das heißt, wir werden vielleicht in einem Monat wissen, ob es eine massenhafte Fluchtbewegung an die türkische Grenze gibt. Es gibt aber einiges, was das in Frage stellt. Zum einen ist es sehr viel schwerer, durch das von den Taliban kontrollierte Land zu gelangen. Zum anderen sichern die Iraner die Grenze nach Afghanistan. Und auch die Türkei hat gerade sehr viel unternommen, um die eigene Grenze abzuriegeln. Man hat das Militär hier verstärkt. Man hat Gendarmeriekräfte verstärkt und man versucht eben auch nach außen eine Botschaft auszusenden, dass man eben alles tut, um die Außengrenze der Türkei, also die türkisch-iranische Grenze, abzusichern.
Herr Melzer, sind wir denn in Europa vorbereitet auf diese Menschen?
Wir haben keine Hinweise, dass diese Menschen überhaupt nach Europa wollen. Hm. Wenn Sie sich die Taliban haben zwar jetzt Kabul erobert, aber die gibt es ja im Grunde seit vielen Jahrzehnten. Sie waren ja nie ganz weg. Und es gibt seit vielen Jahrzehnten, also seit mehr als 40 Jahren, gibt es Flüchtlinge aus Afghanistan. Mehr als 90% dieser Flüchtlinge sind in den unmittelbaren Nachbarländern, Iran und Pakistan. Wir merken daran, dass es überhaupt keine Intention gibt von diesen Menschen, nach Europa zu kommen. Natürlich wird es auch weiter Afghanen geben, die versuchen werden, in Europa Schutz zu suchen. Aber wir haben keine Hinweise, dass es eine größere Zahl sein könnte. Und bevor so die Nachfrage kommt von wegen Neues 2015 etc., was jetzt immer beschworen wird, können Sie es ausschließen? Nein, kann ich nicht. Niemand kann es ausschließen. Flucht ist immer Chaos, ist immer Angst und ist immer kurzfristig. Niemand kann es in der Tat ausschließen. Aber wir haben keinerlei Hinweise darauf. Und in vielerlei Hinsicht ist die Situation heute auch ganz anders, als sie vor 6 Jahren war.
Wie würde sich der UNHCR, und das als letzte Frage, eine Lösung für diese vielen Millionen Afghanen, die jetzt auf Binnenflucht sind, in Angst leben, vorstellen?
Zuerst brauchen wir natürlich Frieden, das ist ganz klar. Niemand kehrt zu seinem Haus zurück, wenn er befürchten muss, dass er getötet wird oder dass sein Haus zerstört wird. Das ist das Wichtigste. Das ist natürlich, es mag illusorisch klingen, aber ich halte trotzdem an diesem Ideal fest, dass es hoffentlich Frieden in Afghanistan geben wird und hoffentlich auch Frieden in Freiheit. Ganz konkret brauchen jetzt die Menschen in und um herum Afghanistan in der Tat erstmal Hilfe. Es sind 780.000 afghanische Flüchtlinge in Iran gemeldet und nochmal fast 1,5 Millionen in Pakistan. Und die, wie gesagt, schon angesprochenen 3,5 Millionen Menschen, die innerhalb Afghanistans auf der Flucht sind, die brauchen dringend humanitäre Hilfe. Deshalb gehen wir auch nicht weg. Deshalb sind wir auch so dankbar, dass Deutschland seine Gelder aufgestockt hat. Die Kanzlerin hat gerade angekündigt, 500 Millionen Euro noch einmal zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich extrem wichtig, ganz klar. Zum Zweiten hoffen wir aber nach wie vor auch auf Offenheit im Westen. Ich habe gerade gesagt, wir reden nicht von einer großen Zahl von Afghanen, die nach Deutschland kommt. Aber wenn, dann müssen die auch das Recht haben, ihren Asylantrag vorzulegen. Und der muss dann entsprechend auch geprüft werden. Zum Zweiten hoffen wir auch, dass zum Beispiel der Familiennachzug von Afghanen nach Deutschland, dass der unkomplizierter gemacht wird. Ich sage gar nicht unbedingt, dass der großartig erweitert wird. Aber wenn zum Beispiel Menschen bei der Botschaft eine Wartezeit von mehr als einem Jahr einfach nur auf einen Termin haben, dann wäre es natürlich sehr sinnvoll und angenehm, wenn das verkürzt werden könnte, wenn das effizienter gestaltet werden könnte. Diese und ähnliche Dinge wären schon mal eine große Hilfe. Außerdem gibt es immer noch das Instrument des Resettlements, das also besonders notbedürftige Flüchtlinge. Denken Sie an die Witwe mit 3 kleinen Kindern, denken Sie an den Rollstuhlfahrer, denken Sie vielleicht auch einfach an den Schwulen, der in vielen Erstaufnahmeländern kein sicheres Leben unbedingt haben muss. Wenn das Resettlement fortgesetzt wird, auch für, gerade auch für afghanische Flüchtlinge. Wobei man da sagen muss, die kommen dann nicht aus Afghanistan, sondern aus den Erstaufnahmeländern, also eben zum Beispiel Iran und Pakistan.
Okay, Dankeschön, Chris Melzer, Sprecher des UNHCR in Deutschland.
Sehr gern.
Wenn man den Leuten vor Ort zuhört, egal ob gerade dem UNHCR oder auch der Journalistin Stefanie Glinski zu Beginn, dann scheint die Diskussion um eine riesige Flüchtlingswelle doch eher eine Art Scheindiskussion zu sein. Aber dennoch ist es ja für uns, vor allem auch als Wählerinnen und Wähler, mit Blick auf die Bundestagswahl wichtig zu wissen, wie die einzelnen Parteien dazu stehen. Wie sie, wenn sie regieren würden, Flüchtlingspolitik betreiben wollen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Helene Bubrowski aus unserem Berliner Büro. Grüß dich, Helene.
Hallo.
Bevor du uns da auf Stand bringst, was die Parteipositionen angeht, lass uns doch nochmal kurz auf die Aussprache im Bundestag heute gucken, die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin, die versucht hat, die Versäumnisse zu erklären.
Unterschätzt aber haben wir, wie umfassend und damit im Ergebnis, wie atemberaubend schnell die afghanischen Sicherheitskräfte nach dem Truppenabzug ihren Widerstand gegen die Taliban aufgeben würden, beziehungsweise dass sie einen solchen Widerstand gar nicht erst aufnehmen würden. Wir alle zusammen, die wir in Afghanistan engagiert waren, also die gesamte internationale Koalition, wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ganz offensichtlich unterschätzt. Und das gilt auch für Deutschland.
Die Bundesregierung sei also überrascht worden, wie auch die Amerikaner und alle anderen westlichen Nationen. Da darf man auch mal warum fragen. Und das haben heute einige Politiker getan, zum Beispiel die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
Das sind deutsche Staatsangehörige, die mit der Ansage des deutschen Außenministers, wir kriegen nicht mehr alle raus, jetzt in Afghanistan bleiben. Mit kleinen Kindern. Das sind Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler, wo noch vor einer Woche gesagt wurde, die holen wir da jetzt raus. Die werden jetzt dort bleiben, weil sie gesagt haben, in 2 Tagen ist dieser Evakuierungseinsatz zu Ende. Und wenn wir unserer Verantwortung hier als Deutscher Bundestag, wir diskutieren hier ja als Parlament, mit einem kleinsten Ansatz nur gerecht werden wollen, dann müssen wir dieses Desaster jetzt aufklären und nicht schönreden.
Nicht unwahrscheinlich also, dass es zu dieser ganzen Angelegenheit nochmal einen umfassenden Untersuchungsausschuss geben wird, oder, Helene?
Ja, ganz bestimmt. Das halte ich für sehr gut möglich. Es sind ja heute in der Diskussion im Grunde die Fronten aufgezeigt worden. Einerseits die Kanzlerin, die ja auch noch so etwas, fand ich erstaunlich, hinzufügte, diesen Satz, hinterher ist man halt immer schlauer, so sinngemäß, was ja angesichts der ganzen Lage schon ja fast zynisch klingt, auch wenn sie natürlich recht hat. Tatsächlich hat sich ja die gesamte internationale Gemeinschaft getäuscht, geirrt, die Lage falsch eingeschätzt. Das sind natürlich auch Fragen, mit denen sich jetzt der Bundesnachrichtendienst befasst, auch das Parlament. Wie konnte es eigentlich dazu kommen, nach so langer Zeit, nach so guten, angeblich auch einer guten Quellenlage, einer sonst immer richtigen Einschätzung in den vergangenen Jahren, dass man an dieser entscheidenden Stelle nun falsch lag.
Es müssen ja definitiv Fehler passiert sein, wahrscheinlich auch nicht nur an einer Stelle. Ich würde jetzt gerne mit dir auf die 2015 darf sich nicht wiederholen Diskussion kommen. Diesen Satz, den wir ja von vor allem CDU-Politikern inklusive Armin Laschet gehört haben, eigentlich gar nicht so passend, sowas rauszuhauen, ohne überhaupt alle deutschen Staatsbürger und Ortskräfte samt Familien erstmal evakuiert zu haben, oder?
Nee, in der Tat ist es eine Debatte, die jetzt zur Unzeit sich stellt. Jetzt versuchen die Deutschen und die internationale Allianz noch händeringend deutsche und auch andere besonders schützenswerte, besonders bedrohte Personen aus dem Land zu holen. Trotzdem, wir sind im Wahlkampf und deswegen beginnt die Debatte hier natürlich längst. Und tatsächlich ist es natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass sich vermehrt Afghanen auf den Weg machen. Bundesinnenminister Seehofer hatte ja mal gesprochen von einer Zahl zwischen 300.000 und 5 Millionen, hat sich aber später korrigiert, weil er dann klargestellt hat, dass er eigentlich nur sagen wollte, dass man überhaupt nichts über die Zahl sagen kann. Also damit hat er sicherlich auch mehr Verwirrung gestiftet als für Klarheit gesorgt.
Ich habe es eingangs gesagt, auch wenn es vielleicht eher eine Scheindiskussion im Moment ist, dennoch ist es für uns Wählerinnen und Wähler, glaube ich, ziemlich wichtig, wie die einzelnen Parteien Flüchtlingspolitik betreiben wollen. Und wir haben es gerade schon angesprochen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Dieser Satz von der CDU ist ja auch die Regierungspartei. Was können wir zu denen sagen? Was ist deren Plan für die weitere Flüchtlingspolitik?
Also der Hauptvorstoß der CDU, aber auch von anderen Parteien, muss man sagen, ist, die Nachbarländer Afghanistans finanziell zu unterstützen. Also das Ziel, das formuliert wird, ist ganz klar, dass die Flüchtlinge, die sich auf den Weg machen, eben erstmal Schutz und Hilfe im Nachbarland, in der Region finden und gar nicht so weit kommen, dass sie überhaupt zu uns gelangen. Das gilt übrigens nur, um das klarzustellen, natürlich nicht jetzt für die Ortskräfte und andere, da muss man ganz klar differenzieren. Für die Ortskräfte, das sind ja auch gar keine Asylbewerber, sondern die bekommen ja in Deutschland dann direkt ein Aufenthaltsrecht, müssen gar nicht ins Asylverfahren. Also das geht in der öffentlichen Debatte manchmal auseinander. Wir reden jetzt hier tatsächlich nur über die Flüchtlinge, die nicht im Land bleiben wollen, weil sie verfolgt werden oder auch aus anderen Gründen sich auf den Weg machen.
Also die CDU hat quasi mitgeteilt und will das so, dass in den Nachbarländern vor allem geholfen wird, dass da auch Geld hinfließt. Von den Grünen hört man was von Kontingenten, irgendwie bis zu 50.000. Wie unterscheidet sich da zum Beispiel Grün von Schwarz?
Naja, Annalena Baerbock, die Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin, hat von Flüchtlingskontingenten im fünfstelligen Bereich gesprochen. Damit ist, sie hat das nicht weiter ausgeführt, aber ganz offenbar gemeint, dass man diese Menschen tatsächlich rüberholt. Da gibt es ja auch in Syrien auch diese Programme von Kontingenten. Das sind dann Personen, die besonders vulnerabel sind und vom UNHCR ausgewählt werden und dann nach Deutschland kommen und eben sich nicht selbst auf diesen gefährlichen Weg machen müssen. Diese Idee von Kontingent gibt es durchaus auch innerhalb der Union, auch von Kommunen, die gesagt haben, wir möchten gerne aufnehmen. Aber die Grünen haben eben als Teil ihres Programms jetzt dieses Kontingent im fünfstelligen Bereich formuliert.
Ich will jetzt nicht mit dir über jede einzelne Partei sprechen, das wird dann vielleicht auch zu viel, aber wir haben jetzt CDU genannt und Grüne genannt und die dritte große Partei, die ja offensichtlich eine Kanzlerchance hat, ist die SPD. Unterscheiden die sich in irgendeiner Art und Weise von Grünen oder CDU?
Also man muss vielleicht zur Klarstellung sagen, dass es für die Parteien die Unterscheidung eher in einer unterschiedlichen Akzentuierung besteht, weil viele der Antworten auf die Frage, wie gehen wir mit den potenziellen Flüchtlingen um, sind einfach rechtlich geklärt. Also in Deutschland gibt es das Asylrecht, das gilt und Deutschland hat sich verpflichtet, alle, jedenfalls diejenigen, die direkt nach Deutschland und nicht über einen sicheren Drittstaat einreisen, wenn sie verfolgt sind, Asyl zu gewähren.
Ja.
So ist es auch in der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegt. Das heißt, das ist so und die AfD und da auch nicht die ganze AfD, sondern vor allem Alice Weidel hat jetzt ins Spiel gebracht, das Asylrecht auszuhebeln, aber selbst Herr Gauland hat ihr jetzt gesagt, dass das aus rechtlichen Gründen wohl nicht geht. Also sozusagen, sage ich mal, die halbe AfD würde das gerne außer Kraft setzen. Alle anderen sind sich darüber einig, dass das Asylrecht so ist, wie es ist. Und das spielt dann, das kennen wir aus der Flüchtlingskrise 2015 folgende, natürlich dann eine Rolle, wenn die Menschen nicht direkt nach Deutschland gekommen sind per Flugzeug, sondern erst über Griechenland, Italien oder anders in die EU gekommen sind. Da haben wir dann diese ganzen Fragen der Dubliner Konvention und beziehungsweise Dubliner Verordnung. Die Frage, die dann eher sich stellt, ist, will man jetzt politisch im Wahlkampf das Thema Migration nochmal zum Thema machen? Und da ist die AfD die einzige Partei, die das wirklich will, weil die immer davon profitiert haben und hoffen auch weiterhin davon zu profitieren, weil sie ja sonst momentan außer Corona kein richtiges Thema haben, mit dem sie gewinnen können. Alle anderen Parteien sind da eigentlich vorsichtig, weil sie beim Migrationsthema auch die CDU, insbesondere Armin Laschet, der ja im Prinzip ein Unterstützer der Merkel-Linie war in der Flüchtlingspolitik, sich da keine großen Gewinne ausrechnet, wenn man dieses Thema sozusagen ganz breit spielt.
Ja, vielen Dank. Helene Bobrowski, beste Grüße nach Berlin.
Sehr gern, vielen Dank.
Am Ende müssen wir nach der Frage, ob es überhaupt Flüchtlinge geben wird und wenn ja, wie viele, wer sie willkommen heißt und wer nicht, über die Rolle Deutschlands, Europas und Amerikas sprechen. Über die westliche Welt, die es gerade der neuen Großmacht China viel zu leicht macht, neue Verbündete zu finden, mit Ländern zu kooperieren und dort auch in großem Stil zu investieren. Und das machen wir mit unserem alten Fahnsmann und Ex-Außenpolitik-Chef. Hallo Klaus-Dieter Frankenberger.
Hallo Herr Rohrbock.
Wer hat Ihrer Meinung nach eigentlich mehr versagt in Sachen Afghanistan? Amerika, Europa oder alle zusammen?
Also wenn man das Verdikt teilt, dass das ein großes Scheitern, Versagen der westlichen Welt ist, so haben alle ihren Beitrag dazu geleistet in unterschiedlicher Ausprägung. Europäer waren schwach, sind schwach. Jammern ein bisschen rum über ihre Schwäche, aber das ist gar nicht zu vertuschen. Das liegt offenkundig. Amerika entscheidet selbst, was es tut, konsultiert nicht, lässt nachher die Verbündeten wissen, was die Pläne sind. Übrigens, Herr Biden unterscheidet sich da in der Sache nicht anders als nicht von seinem Vorgänger Donald Trump. Aber unterm Strich sind auch die Bilder, die wir vom Flughafen in Kabul bekommen, das, was dort sich abspielt, ist eigentlich sehr unrühmlich. Und es ist für Europäer, Amerikaner, wie gesagt, noch einmal kein Ruhmesblatt.
Lassen Sie uns zuerst mal über Europa sprechen. Wir sind brav den Amerikanern nach Afghanistan gefolgt, 20 Jahre dort geblieben, haben was aufgebaut, was innerhalb jetzt von Tagen zusammengestürzt ist. Und dann sind wir wieder hinter den Amerikanern her rausgegangen. Ein starkes Europa, wovon ja immer wieder viele sprechen, würde anders aussehen und handeln, oder?
Möglicherweise. Also erstens störe ich mich an Ihrem Wort, wir sind den Amerikanern brav gefolgt. Der 11. September 2001 war ein Epochereignis. Das Geschehen, der Angriff auf Amerika, wie es damals in der FAZ hieß, verlangte Bündnissolidarität. Der transnationale islamistische Terrorismus war lange Jahre eine große Gefahr. Es war richtig und es war notwendig, dass Deutschland sich in diesem Kampf an der Seite Amerikas und seiner anderen NATO-Partner, Frankreich, Großbritannien, an diese Seite gestellt hat. Und ehrlich gesagt, der Kampf gegen den Terror im engeren Sinne war nicht unerfolgreich, ganz im Gegenteil. Woran wir gescheitert sind, das war quasi in der Phase danach. Nation Building, Staatsaufbau, das hat nur allenfalls zum geringen Teil geklappt. Jetzt haben sie gesagt, kollabiert es, bricht auseinander, die Taliban sind wieder da. Wenn man es vom Ende betrachtet, war das kein Erfolg. Dann
lassen Sie es mich doch mal anders fragen nochmal. Sie sagen, wir sind zu Recht mit reingegangen,
ja.
Wir sind zu Recht auch eine Weile da geblieben. So, hätte nicht vielleicht aus einer starken europäischen Sicht irgendwann der Zeitpunkt kommen müssen, wo wir sagen, okay, wir sind Europa, egal was Amerika tut, wir übernehmen jetzt diese Verantwortung für das Land und wir entscheiden möglicherweise auch, wenn die Amerikaner rausgehen, drin zu bleiben.
Ja, das könnte man sich so vorstellen, aber machen wir uns doch nichts vor. Wir sind militärisch schwach, was die Fähigkeiten anbelangt, zu schwach. Wir können es nicht allein stemmen. Die Verteidigungsministerin sagt es ja bei jeder Gelegenheit, wenn die Amerikaner rausgehen, dann müssen wir rausgehen. Wir können es alleine nicht machen. Wir können es nicht alleine mit den Franzosen, mit den Italienern, mit den Engländern machen. Die sagen auch, wir sind zu schwach. Wir haben nicht den Willen dazu, ohne die Amerikaner in einer solchen volatilen, dynamischen und natürlich in jeder Sekunde gefährlichen Lage zu tun. Wir sind nicht, ja, risikobereit genug. Vielleicht sind es die Franzosen, die machen Kommandoaktionen. Wir sind es nicht, obwohl unsere Soldaten hochprofessionell und sehr, sehr couragiert ihre Aufgabe erfüllen. Und eine solche Aktion hat mutmaßlich nicht die Unterstützung in der Bevölkerung. Nicht bei uns, nicht in unseren Nachbarländern. Das muss man einfach sehen.
Glauben Sie, dass Europa aus dieser Situation lernen möchte? Autarker, selbstständiger werden möchte und müsste es vielleicht auch, wenn wir auf die Welt schauen, mit den neuen Kräften China, mit der Kraft Russland, mit Amerika, müsste Europa da nicht jetzt draus lernen?
Wir lernen schon die ganze Zeit oder wir haben uns das jedenfalls vorgenommen, die ganze Zeit aus unseren Versäumnissen, aus unseren Mängeln, aus unseren Defiziten zu lernen. Das ist ja der Hintergrund für diese Diskussion um die strategische Autonomie Europas. Wir sind schwach. Amerika scheint weniger verlässlich zu werden oder wird weniger verlässlich, weniger berechenbar. Und aus dieser Motivlage kommt ja diese ganze Diskussion. Was haben wir denn die letzten Jahre gemacht? Sind wir wirklich stärker geworden? Wir reden immer gerne von gleicher Augenhöhe. Militärisch ist das nicht der Fall. Und wir werden es auf absehbare Zeit nicht erreichen. Müssten wir in der Lage sein, eine solche Rettungsaktion alleine durchführen zu können? In der Theorie ja. Aber denken Sie mal, die Amerikaner haben jetzt in 24 Stunden rund 30 Rettungsflüge oder noch mehr aus Kabul rein und raus geflogen, Flugzeuge an den Golf, weiter hinaus nach Deutschland. Glauben Sie, wir sind dazu in der Lage, auch wenn wir unsere Ressourcen poolen? Wir müssen uns nichts vormachen. Wir müssen unsere Schwächen beheben. Das ist unbedingt notwendig für unsere weltpolitischen Interessen. Das ist notwendig, weil die Welt sich eben so verändert, wie Sie es geschildert haben. Auch das sind wir uns selbst schuldig, ehrlich gesagt. Also so stolz mag ein antiquiertes Wort sein, aber wir sind eigentlich auch wir auf der Welt und müssen das sein. Und dürften nicht immer nur sozusagen uns mokieren darüber, dass die Amerikaner irgendwas tun, entschieden haben, was uns nicht passt. Aber da müssen wir selbst was auf die Waagschale werfen können. Und das tun wir leider nicht in einem ausreichenden Maße.
Sie haben es gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Die erste ist, bleibt Amerika weiterhin der große, verlässliche Partner, auf den wir uns blind verlassen können und konnten?
Naja, hier in Europa wird man das mit Sicherheit nicht so einfach sagen können. Nein, das ist alles Unsinn. Amerika hat in Europa in den letzten Jahren keinen Anlass gegeben, so an der Verlässlichkeit zu zweifeln. Übrigens auch unter Trump nicht so. Trump hat immer dumm dahergeredet. Das, was die Regierung an sozusagen militärisch im Rahmen der NATO in Europa getan hat, war das Gegenteil. Wir müssen ein realistisches Bild und von einem Amerika machen, dessen Priorität jetzt andere sind, dessen Priorität auf der einen Seite, was Außenpolitik anbelangt, auf der Eindämmung, auf der Auseinandersetzung mit China ruht und die andere ist sozusagen eine moderne, leistungsfähige Wirtschaft zu schaffen, Amerika zu erneuern. Und sozusagen die Konflikte an der Peripherie, die ignoriert man entweder oder man überlässt anderen. Aber das ist das Problem, aus dem auch aus Amerika nicht rauskommt. Das hat niemand anders klar und klug gesagt, niemand anderes als Außenminister Blinken vor einem guten halben Jahr. Der hat gesagt, wenn Amerika sich zurückzieht aus den umstrittenen, umkämpften Regionen der Welt, dann kann zweierlei passieren. Jemand anderes füllt das Vakuum, jemand anderes, der nicht unsere Interessen und Werte teilt, der den diametral entgegengesetzt ist. Oder es entsteht Chaos. Was haben wir in Afghanistan? Beides.
Beides, ja.
Also Biden war nicht treu gegen die Grundüberzeugung wichtiger Mitglieder seiner Regierung. Im Grunde dessen, was man von Amerika als Weltmacht, die immer noch Weltführungsmacht sein will, erwarten kann.
Dankeschön, Klaus-Dieter Frankenberger.
Danke auch.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 25. August. Ich habe einiges gelernt, ich hoffe, Sie auch. Ich habe noch nachzutragen, unsere Journalistin von zu Beginn, Stefanie Gelinski. Sie weiß noch nicht, ob sie überhaupt in Kabul bleiben darf. Die Amerikaner versuchen sie wieder mit einem Flugzeug zurückzuschicken. Also es ist gar nicht einfach, da aus dem Flughafen rauszukommen. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht vernünftig. Auf der anderen Seite, woher bekommen wir sonst Informationen? Woher sollen wir sonst wissen, was im Land passiert, wenn niemand darüber berichtet. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.